herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Und ich bin geneigt, Angie, dass wir eine Runde singen für uns.
Nein, bitte nicht.
Aber wir
Wir könnten singen, ja.
Wir könnten Happy Birthday singen, weil wir feiern 3 Jahre Podcast und die 67. Folge. Das ist jetzt keine Zahl, die man, wo man jetzt einen Shampoos öffnen muss, aber 3 Jahre finde ich ja schon.
Ja, ne? Wahnsinn. Wie im Fluge vergangen.
Hättest du das gedacht?
Nein. War ja auch nicht geplant.
Nee. Geplant hatten wir ja gar nichts, aber dass wir jetzt schon seit 3 Jahren so, und ich habe in den letzten Wochen auf diversen Live-Terminen, wo ich dir ungefähr 7413 mal liebe Grüße bestellen soll.
Immer liebe Grüße zurück. Ja,
werde ich ausrichten.
Ja, mach mal.
Immer wieder, also gerne gehört, dass dieses Binge-Hören, also wenn man uns entdeckt, dass man dann wirklich diese 67 Folgen.
Ja, das ist bei vielen Podcasts aber so.
Bei uns natürlich auch deswegen möglich, weil wir ja doch relativ knackig kurz sind. Ne? Bei 1,5 Stunden Folgen ist das natürlich schwierig, das einmal durchzuhören. Aber das freut uns über die Maßen.
Ja, freut uns sehr. Wir starten mal direkt und zwar mit Feedback. Wir bekommen sehr viel Feedback. Vielen Dank dafür an der Stelle. Vielleicht auch direkt die sogenannten Housekeeping-Infos. Wenn ihr uns schreibt an hallo@nicolestaudinger.de, gerne kurz und knapp entweder euer Feedback oder zu unserer neuen Kategorie, wie ein Wort oder wie Kommunikation mein Leben positiv verändert hat. Da haben wir auch sehr viel Resonanz zu bekommen. Gerne uns schreiben. Und wir haben Post bekommen, Nicole, zu ein paar Dingen aus der Vergangenheit, die ich gerne mal hier kurz reinnehmen würde, weil es geht um die Bananen an der Kasse.
Oh, ja.
Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich.
Ja. Also, uns schreibt hier die Karin. Ich glaube, bei dem Feedback ist das ja in Ordnung. Ich höre immer mal wieder euren Podcast, der mir schon bei einigen Themen weitergeholfen hat. Eigentlich gehöre ich nicht zu den Personen, die alles und jedes kommentieren. Aber die Geschichte mit den Bananen an der Kasse und der Schlagfertigkeit der Kundin, die die Bananen dort abgelegt hat, hat mich wirklich verärgert. Wenn die Dame sich erst kurz vor der Kasse überlegt, dass sie die Ware eigentlich nicht benötigt und eigentlich auch gar nicht tragen kann, dann soll sie die Ware bitte auch wieder dorthin zurücklegen, wo sie hergenommen hat. Es hätten sicherlich viele Kunden und Kundinnen 1000 und mehr Gründe, Dinge in Geschäften herumzutragen, um sie anschließend irgendwo abzulegen, weil. Und wer bitte räumt anschließend alles wieder auf? Die Verkäuferin, die sowieso für schmales Geld arbeiten. Unseren Kindern bringen wir hoffentlich auch bei, dass sie Sachen nicht einfach wegnehmen können, dass sie die Auslage in Geschäften nicht anfassen, sondern nur betrachten und das Bonbonpapier nicht einfach auf den Boden werfen. Meine Hochachtung gilt eher der gelassenen Schlagfertigkeit der Kundin, die Frau mit den Bananen sehr charmant darauf hinweist, dass sie gerade sich sehr unsozial verhält. Die Krönung des Egoismus empfinde ich, dass die Kundin mit den Bananen sich nun auch offensichtlich rühmt, stolz auf ihre Schlagfertigkeit zu sein. Chapeau. Dieses Selbstverständnis muss man erstmal herbringen. Sie hätte sich auch für den Hinweis bedanken und freundlich erklären können, aus welchem Grund sie die Bananen nicht wieder zurückgelegt hat. Das wäre ein feiner Zug gewesen.
Vielen Dank.
Ja, aber siehst du, ne, das sind ich hab mir schon beim Vorlesen des Falls gedacht, dass einigen Menschen das natürlich aufstoßen wird im Sinne von, das ist jetzt keine tolle Schlagfertigkeit, sondern es ist eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Zweites Feedback, da geht es um, muss ich kurz schauen, das Thema Gehaltsfrage, genau. Da schreibt uns nämlich die Barbara: Ich habe gerade eure neue Folge gehört und mich hat mal wieder es herzlich amüsiert. Ihr seid mega. Nun möchte ich euch gerne Feedback geben, denn ich fühle die Gehaltsfrage so sehr. Das war ja auch in einer der letzten Folgen erst. Erstmal verstehe ich die Haltung der Claudia, so hieß damals unsere Zuschreibende. Denn ich glaube, dass es insbesondere Frauen häufig so geht, dass wir glauben, dass eine Gehaltserhöhung von alleine kommen muss. Das muss doch gesehen werden, dass ich gute Arbeit leiste. Das ging mir früher auch so. Dazu möchte ich alle aufrufen, sich mal auf die andere Seite des Tisches zu setzen und sich zu fragen, wenn wir als Abteilungsleiter oder Geschäftsführer auf die Idee kommen würden, einfach mal mehr Geld zu zahlen. Bekommt das Kind einfach mehr Taschengeld, weil es die Regeln befolgt? Ich glaube nicht. Und wenn, dann ist es doch meistens eine einmalige Zahlung. Deshalb hier der Appell. Bitte, bitte seid mutig und fordert mehr Geld. Immer. Jedes Jahr aufs Neue. Auch wenn ihr eigentlich zufrieden seid. Denn was gibt es zu verlieren? Ich habe noch nie gehört, dass etwas Schlimmeres dabei rausgekommen ist als ein Nein. Und wenn sich Claudia auf das nächste Jahr vertrösten lässt und sie das okay findet, dann soll aber bitte dieses Jahr schon mal aufgeschrieben werden, wie viel Geld sie im nächsten Jahr bekommt. Dann kann es das Unternehmen budgetieren und du freust dich über das Geld im nächsten Jahr. Außerdem finde ich, passt es auch ganz gut, sich mal zu fragen, wie viel Verständnis für dieses oder jene Situation im Unternehmen ein Mann wohl mit in die Verhandlung bringt. Dann noch ein Satz zu Nicoles Verhandlungsmethode. Ich arbeite im strategischen Einkauf und hatte das Glück, an einer sehr guten Verhandlungsschulung teilzunehmen und habe hier identische Ansätze lernen dürfen. Bei Verhandlungen auf gar keinen Fall rechtfertigen. Warum sollte es das Gegenüber interessieren, welche Gründe du hast? Und warum sollte es dich interessieren, dass die Firma nun andere Strukturen hat? Ich habe diese Art der Verhandlung verinnerlicht, alles fordern, was du dir vorstellen kannst und nicht rechtfertigen und seither viel bessere Erfolge. Also unbedingt ausprobieren. Am Ende bekommst du sogar mehr raus, als du dir eigentlich erhofft hast. Ich wünsche allen Frauen viel Erfolg bei der Gehaltsverhandlung. Bitte seid mutiger und vor allem selbstbewusster, regelmäßig nach Geld, Bonus oder größeren Autos zu fragen.
Ach, wunderbar. Vielen lieben Dank.
Ja, das mal als Feedback zu unseren Fällen. So, sortiere ich mich kurz. Danke auch für das positive Feedback zu unseren neuen Rubriken, auch generell speziell. Das werden wir auch heute wieder besprechen. Aber jetzt habe ich erstmal einen Fall von der Thea. Hallo liebe Frau Staudinger, ich liebe Ihren Podcast und habe schon länger vor, Ihnen zu schreiben. Nun ist der Leidensdruck größer geworden, weshalb Sie nun eine E-Mail von mir bekommen. Vielleicht haben Sie einen Tipp für mich für die folgende Alltagssituation. Ich, weiblich 40 Jahre, bin vor einem halben Jahr mit meinen zwei Katern, einer davon blind, in einen Vorort bei Stuttgart zu meinem Freund gezogen. Wir leben in einer kleinen, etwas engen Siedlung. Mein Freund ist Eigentümer und wohnt dort schon länger. Wir leben in einer Wohnung im Erdgeschoss und haben einen kleinen, ca. 15 Quadratmeter großen Garten. Da mein Kater blind ist, gehe ich mit meinem Kater abends spät spazieren. Ich weiß, das hört sich ungewöhnlich an, aber er freut sich dann sehr und wartet den ganzen Tag darauf. Ich gehe schon extra zu Zeiten raus, bei denen ich weniger Hunde vermute. Nun scheine ich hier innerhalb des Wohnhauses mit mehreren Wohnungen und in der direkten Nachbarschaft mit meinem Zuzug einiges durcheinander gewirbelt zu haben. Die Nachbarin gegenüber hat es wohl nonverbal gelöst, indem sie entlang ihres Gartens Begrenzungen aus spitzen Gegenständen angebracht hat. Sie hatte sich zuvor beschwert, dass mein blinder Kater sich einmal auf ihr Grundstück verirrt hatte. Ich habe sie nicht darauf angesprochen. Sie grüßt mich seither auch nicht mehr. Damit kann ich leben. Von den anderen drei Nachbarinnen, alle weiblich Mitte 30, bekomme ich aus dem Nichts Dinge zu hören wie: Seit du da bist, dreht mein Hund durch. Kannst du dich dahin gehen, wo du hergekommen bist? Ernsthafte Frage. Im Haus wird seither geratscht und ich werde oft von mir noch fremden Nachbarn angesprochen. Die Nachbarin sagt, dass der Hund nur bei deinen Katzen durchdreht. Bei allen anderen ist er total friedlich. Es scheint also an deinen Katzen zu liegen und nicht an dem Hund. Eine andere Nachbarin ist unglücklich, weil sich ihre Katze nicht mehr durch unseren Garten traut, seit ich da bin. Sie verlangt von mir, dass ich mir Lösungen überlege. Das muss jetzt mal endlich funktionieren, O-Ton. Ich habe bereits einen Teil unseres kleinen Gartens extra für die Katzen abgesperrt. Natürlich verletzen mich solche Aussagen, seit du da bist. Das ist das eine. Das andere Problem ist, diese Aussagen kommen für mich oft aus dem Nichts. Ich gehe spazieren und es kommt jemand um die Ecke und legt sofort los. Oder ich gehe zum Bus, in den Keller etc. Und es läuft jemand an mir vorbei und fängt dann sofort an: Mein Hund dreht durch wegen deinen Katzen. Ich stehe dann oft da. Bevor ich zu Wort komme, ist die Situation auch schon wieder vorbei. Zuletzt hat eine Nachbarin von oben, nachdem sie mir "Mein Hund dreht durch wegen deinen Katzen" an den Kopf geschmissen hat, sofort die Situation wieder verlassen. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ohne Hallo, ohne Vorankündigung. Ich habe den Eindruck, dass ich hier in Konflikte reingezogen werde, die ich definitiv nicht haben möchte. Das macht mich sehr wütend. Denn wenn jemand in Ruhe auf mich zukommen würde, um ein Problem zu besprechen, bin ich offen und kompromissbereit. Aber oft habe ich den Eindruck, dass meine Nachbarin ein paar Eskalationsstufen schon übersprungen haben. Ich bin meistens vor den Kopf gestoßen und kann so schnell gar nicht reagieren mit dem Ergebnis, dass ich stumm zurückbleibe. Mir wird oft zurückgemeldet, dass ich zu nett bin und leicht zugänglich bin. Dadurch haben Menschen anscheinend den Eindruck, dass sie mit mir so sprechen dürfen. Und so weiter und so fort. Persönlich fühlt es sich für mich momentan an wie eine wahrgewordene Vorortsschwabenhölle. Vorortsschwabenhölle. Ich bin selber Schwäbin, aber mit dieser Umgangsform kann ich überhaupt nicht gut umgehen. Haben Sie einen Kommunikation- bzw. Verhaltenstipp? Die Thea.
Ich habe erstmal ein schönes Sprichwort dazu. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das fällt mir so spontan dazu ein. Nachbarschaftsstreitigkeiten, das ist ja schon fast was für die Rubrik generell speziell.
Unbedingt,
Wie oft hatten wir das in den letzten 3 Jahren,
Angie? Sehr oft.
Kann ich gar nicht zählen. Ich bin so ein bisschen sprachlos. Einerseits Also erstmal müssen wir ja mal wieder sagen, wir kennen jetzt nur Theas Perspektive. Mhm. Das macht die Sache natürlich auch so wahnsinnig schwer. Wir kennen auch nur Theas Wahrnehmung. Und sie berichtet ja direkt davon, dass sie zwei Kater hat und der eine blind und so weiter und so fort. Das heißt, da höre ich auch viel Sorge und viel Liebe für das Tier raus. Demzufolge auch eine geschärfte Wahrnehmung. Ich möchte ganz kurz explizit nach vorne schieben, das ist Theas Wahrnehmung. Das können und wollen wir auch nicht bewerten. Wir können nur auf Grundlage dieser Schilderung da jetzt was zu sagen. Erst einmal tut mir das wahnsinnig leid, liebe Thea, weil, das haben wir auch schon in den letzten 3 Jahren ein paar Mal besprochen, ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden, wie das ist, wenn du nach Hause kommst und du hast das Gefühl, was haben die Nachbarn jetzt wieder irgendwie Böses ausgeheckt. Das ist dramatisch. Was mich ein bisschen stutzig macht, wo mir so ein bisschen die Alarmglocken angehen, ist die Länge, in der sie schreibt. Mhm. Ich weiß nicht, was du da fühlst. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich hatte kurz so die Idee, mein Gott, wie viel Zeit da so drauf geht. Mhm. Und meine erste Idee war, was sagt denn eigentlich der Mann dazu? Wie würde der das denn klären? Mhm.
Ja, sie wiederholt sich sehr oft, ne, in den Aussagen über das, was die anderen im Genauen sagen. Aber das, auch das haben wir ja häufig, wenn etwas so tief sitzt, also auch die Perspektive vielleicht da einzunehmen. Wenn etwas so tief sitzt, bist du natürlich auch sehr fokussiert darauf. Ne?
Absolut.
Also sehr konzentriert, sehr fokussiert. Du achtest auf jedes kleinste Wort. Auch das hatten wir schon häufig. Und dann ist das natürlich für dich omnipräsent, auch in der Darbietung. Ne? Ja. Es wird eins ihrer prominenten Themen sein. Ja.
Das plus die eigene Unsicherheit, die ich daraus lese.
Ja.
Und neu in der Nachbarschaft.
Ja.
So ganz spontan kam mir als Idee, wenn da eine Nachbarin ist, weißt du, was ich dir sagen würde? Gott, jetzt schalten gleich alle ab. Wir sagen, Alte, nerv mich nicht. Lass mich in Ruhe. Also, ich muss das leider so deutlich sagen. Ich habe da keine Zeit für. Such dir ein anderes Opfer. Ich bin's nicht. Tschüss.
Ja. Ja, es hat ja so ein bisschen den Charakter von alle gegen mich, ne?
Ja, genau.
Und das ist, vielleicht gehst du da noch mal rein, Thea, in die Situation und guckst noch mal, ob das wirklich so ist oder ob das nur deine Wahrnehmung ist. Vielleicht gehst du auch nicht direkt mit der Haltung raus, ne? Dass mich jetzt, also das ist ja immer so dieses, wie gehe ich raus und was kommt zurück, ne?
Kommunikativ habe ich da gar keinen Ansatz, muss ich sagen. Da bin ich auch raus beim Thema Menschenbild und Lösungen suchen und so weiter. Wir reden hier über ein krankes Tier. Wir reden über Katzen und Hunde. Da wird es Lösungen geben. Ganz einfach ist das so. Spitze Gegenstände rumliegen lassen, wenn es denn so ist, wenn die nicht aus Versehen da liegen gelassen worden sind.
Nein, ein Zaun. Nicht liegen gelassen, sondern sie hat Begrenzungen, spitze Begrenzungen angebracht.
Ja, also da da bin ich wirklich ein Fan der klaren Worte. Und wenn dir da ein Angang zu fehlt, liebe Thea, möchte ich nochmal an deine Lebensgefährten verweisen. Männer haben da meistens einen etwas pragmatischeren Zugang zu. Frag den doch einmal um seine Sichtweise, und zwar unvoreingenommen, wirklich zu sagen, Schatz, wie nimmst du das eigentlich gerade wahr? Bin ich da total verbohrt? Sei da offen. Und wenn der Mann sagt, ey, ganz ehrlich, lass die doch, dann such dir einen anderen Fokus und dann wirst du sehen, wie schnell sich diese Themen wirklich lösen. Das ist so mein Gefühl. Aber fühlst du vielleicht noch was anderes, Angie?
Ich würde vielleicht einen Aushang machen. Das bin ich mit meiner blinden Katze. Und wenn ihr kein Verständnis habt, dann tut es mir leid.
Ja.
Aber ich mag euch oder sowas.
Ja, das finde ich auch gut. Ja.
Ja, liebe Thea, schreib uns doch nochmal. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass du uns geschrieben hast. Das war letztes Jahr. Vielleicht, jetzt haben wir schon ein paar Monate später. Vielleicht hat sich was geändert.
Ja.
Es hat ein bisschen gedauert, bis der Fall hier nach oben gespült wurde.
Und die Katzen stehen ja nur pass pro toto. Da kann sich ja können sich ja mit Sicherheit ganz viele Themen rauspicken, auch wenn sie keine Katze haben. Bei dem einen sind sie Katzen, bei dem anderen sind sie Kinder, beim nächsten ist es ein Schlagzeughobby und so weiter und so fort.
Die Nina hat uns geschrieben, liebe Nicole, liebe Angie, ich würde gerne eine Erfahrung teilen, die ich kürzlich auf einer Geschäftsreise in Korea gemacht habe. Ich, weiblich 28, war zusammen mit meinen Kollegen vor Ort und mir ist aufgefallen, dass fast alle unsere Ansprechpartner Männer waren. Bei Begrüßungen wurde mir teilweise nicht einmal die Hand gegeben. Und wenn ich Fragen stellte, wurde eher in die Richtung meines Kollegen geantwortet, obwohl wir gleichgestellt sind. Das hat sich leider auf meine Stimmung ausgewirkt und ich wurde immer ruhiger, da der Fokus eindeutig auf meinen Kollegen lag. Nach der Reise erhielten wir eine E-Mail, in der um den Report gebeten wurde, allerdings mit der Anrede, Dear Sir. Auch hier fühlte ich mich nicht richtig adressiert, habe den Report dennoch verschickt. Als ich von dieser Erfahrung in meinem Team hier in Deutschland erzählte, sagten meine Kollegen, dass ich das Thema im Abschlussgespräch hätte ansprechen sollen. Allerdings gibt es noch keine vertragliche Partnerschaft und ich war mir unsicher, ob es nicht eher an kulturellen Unterschieden lag, die diese Verhalten erklären konnten. Auf unsere Entscheidung, mit diesen Unternehmen eine Kooperation abzuschließen, wird es wahrscheinlich keinen Einfluss haben. Wie würdest du mit einer solchen Situation als Frau umgehen, während nach der Reise? Hättest du das Thema direkt angesprochen oder anders gehandhabt?
Das finde ich eine hochspannende Frage, liebe Nina. Und auch hier fällt mir leider direkt spontan eben das blöde, abgedroschene Sprichwort ein, andere Länder, andere Sitten. Das ist garantiert ein kulturelles Thema. Das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen von Geschäftsreisen. So, darüber können wir uns aufregen. Das ändert aber leider die Sitten, in diesem Fall in Korea eben nicht. Ich würde da dringend zu empfehlen, das nicht persönlich zu nehmen. Und ich glaube, ich bin ja immer großer Fan davon, in dem Moment souverän und dann hinter den Kulissen mitzuwirken, dass sich das System ändert. Da haben wir aber in Korea ja noch weniger Einfluss drauf als in Deutschland. Würde ich komplett loslassen. Ich würde es einmal zur Kenntnis nehmen. Ich würde es auch in der Firma besprechen und sagen, ihr Lieben, ihr habt das ja gemerkt, Frauen in Korea haben es geschäftlich schwerer. Wie sollen wir damit umgehen?
Hättest du es auch vor Ort so gemacht?
Ich hätte es vor Ort einfach angenommen, mich davon nicht einschüchtern lassen, mich auch nicht vom Tisch verdrängen lassen, mich selbstverständlich wahrgenommen, aber es auch nicht zu meinem persönlichen Thema gemacht. Ja, ich finde es eher erschreckend, dass man da so junge Frauen nicht im Tacken besser drauf vorbereitet, denn das ist kein neues Thema, was wir da haben. Ich höre das seit 10 Jahren, das ist nicht nur in Korea so, das haben wir in ganz vielen Ländern so, dass Frauen als Geschäftspartnerinnen schlicht und ergreifend nicht ernst genommen werden. Klammer auf, wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht wieder in die Richtung auch zurückgehen, Klammer zu, dass die Frauen da nicht einen Tacken besser drauf vorbereitet werden.
Das bringt mich zu unserer Rubrik generell speziell. Da besprechen wir ja generelle Themen, die vielleicht ein bisschen spezieller werden, wenn ihr uns dazu Fälle schreibt. Und immer wieder auch natürlich, es kommt zu diesem Thema Gespräche über die psychische Gesundheit. Auch das, Nicole, haben wir ja relativ häufig. Und da wäre jetzt der Ansatz, wenn man selber an einer psychischen Erkrankung leidet und zum Beispiel zur Therapie gehen muss und sein Alltag dadurch natürlich verändert werden muss oder man einen anderen Arbeitsalltag auch braucht, wie spricht man das mit den Freunden und Kollegen an oder eben aus der Sicht derjenigen, die quasi dann die Kollegen sind von dem Erkrankten? Und wie spricht man das selber an, wenn man dieses Thema vor sich hat?
Also du meinst jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Mitarbeiterin bin und ich habe einen Therapieplatz und der fällt in die Arbeitszeit zum Beispiel rein. Ja? Korrekt. Oder ich habe einen Freundeskreis und wir treffen uns regelmäßig donnerstags und da kann ich in Zukunft nicht mehr, weil ich dann Therapieplatz habe.
Genau, gerade in der aktuellen Entwicklung, wo eben die Therapieplätze so vergeben werden, wie sie vergeben werden. Da wird ja keine Rücksicht auf deinen Arbeitsalltag genommen. Dann bekommst du den Termin und nicht jeder kann sich das ja aussuchen.
Ja.
Und dann
brauchst du die Unterstützung.
Du brauchst Unterstützung und das sind ja auch Termine, die nicht mal mit einem einfachen Arzttermin zu vergleichen sind. Also wenn ich das mal münze auf, jemand sagt mir alle 2 Wochen, apropos, ich muss von 14 bis 16 Uhr, bin ich da nicht da?
Klar.
Muss es eigentlich ein Gespräch zu geben?
Gutes Thema, schwieriges Thema. Ich möchte dazu immer noch mal sagen, für alle, die neu eingeschaltet haben, ich bin auf diese Themen nicht vorbereitet. Das ist immer nur ein Bauchgefühl, was ich hier tun kann. Ich weiß nicht, ob meine Antwort anders aussehen würde, wenn ich mich vorbereiten würde, weil ich mich ja grundsätzlich nicht vorbereite, kann ich da leider auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Was mir aber direkt einfällt, ist immer, auch in diesem Fall, ganz kurz auf das, was will ich, zurückzugreifen. Und in diesem Fall, ich stelle mir jetzt vor, ich habe ein psychisches Problem und ich habe einen Therapieplatz, dann habe ich ja erstmal das große, was will ich? Ich brauche Unterstützung. So. Das ist mein, was will ich? Und das würde ich wahrscheinlich auch in den Kollegenkreis, aber übrigens nur die, die es unbedingt wissen müssen, insbesondere vielleicht die Chefin oder den Chef, diese Unterstützung würde ich weitertragen. Also Beispiel, ich gehe dann zu meiner Chefin und sage, pass auf, ich habe gerade ein persönliches Thema, dafür benötige ich Unterstützung und die bekomme ich auch. Damit ich mir die abholen kann, brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und die würde im besten Fall so aussehen, dass ich in Zukunft dienstags zwischen 14 und 16 Uhr mich um dieses Thema kümmern kann, um hier weiterhin die Leistung zu erbringen, die ihr von mir gewohnt seid. Dann gebe ich die Unterstützung, also diesen Wunsch nach Unterstützung weiter und das finde ich aber dennoch nicht unwichtig. mache das Thema nicht unbedingt zu dem Thema meines Gegenübers. Das wird es natürlich automatisch. Es ist ja dann dein Thema als Chefin, damit umgehen zu können. Das finde ich aber die offenste Herangehensweise, zu sagen, ich brauche Unterstützung, Klammer auf, ich habe mir die auch schon organisiert, lieber Chef, liebe Chefin. Brauchst du dich nicht drum zu kümmern, aber jetzt brauche ich deine Unterstützung. Und im Kollegenkreis, da würde ich immer genau gucken, wer muss davon Bescheid wissen und wer nicht. Sonst reicht da ja auch einfach ein Bescheid geben. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, dass ihr Bescheid wisst. In Zukunft bin ich Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr telefonisch nicht zu erreichen. Ab 16.30 Uhr stehe ich wieder zur Verfügung. Und im Freundeskreis auch hier das Klare, was will ich? Was will ich? Will ich, dass die Bescheid wissen? Will ich vielleicht da auch Unterstützung bekommen? Will ich das größtmögliche Verständnis? Will ich, jetzt wird's unbequem, gehört werden, wichtig genommen werden, geliebt werden? Danach richtet sich ganz das Gespräch. Danach richtet sich das, liebe Leute, dass ihr Bescheid wisst, ich kann donnerstags in Zukunft nicht mehr teilnehmen. Oder aber ich habe ein Thema und ich wünsche mir, dass ihr mir ganz gut zuhört.
Und aus Sicht der Kollegen, die wissen, dass andere Kollegen oder Freunde, also nicht Freunde, bleiben wir beim Kollegenkreis, weil das etwas ist, was natürlich anders geregelt wird als im Freundeskreis. Finde ich auch wichtig, dass man ähnliche Elemente hat wie im Freundeskreis, aber im Kollegium hat das ja nochmal eine andere Bedeutung. Ich weiß jetzt, jemand geht wegen eines Burnouts, kommt wieder. Spreche ich das an? Spreche ich das nicht an? Wie gehe ich damit um? Es gilt ja für alle anderen Arten von Erkrankungen oder viele auch.
Ja,
ne? Aber
absolut.
Ich stelle mir das immer vor, jemand geht weg mit einem gebrochenen Arm, war lange in Therapie, du kommst zurück und sagst, Alter, wie geht's?
Ja.
Was macht der Arm?
Ja. Finde ich eine hochspannende Frage, Angie, und die begleitet uns ja seit den letzten 10 Jahren. Ne? Wie häufig haben wir schon Seminare gegeben, wo genau das im Bereich des Brustkrebs, wo es ja genau das gleiche Thema ist, darf ich die Kollegin darauf ansprechen? Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Ich würde es ein bisschen von dem Verhältnis abhängig machen, was ich vor diesem Zwischenfall hatte. Wenn ich davor über solche Themen nicht gesprochen habe, wenn es davor ein rein geschäftliches Verhältnis war, dann würde ich wahrscheinlich vom Bauchgefühl her tippen, warum sollte sich das jetzt danach ändern? Wenn aber dein Bauchgefühl danach schreit, ich möchte schon gerne wissen, wie es der Kollegin geht, dann würde ich auch diese Unsicherheit thematisieren. Wenn diejenige zurückkommt, würde ich ganz klar auch genau das ansprechen und sagen, ich bin mir ein bisschen unsicher. Mhm. Und vielleicht ist das ein super Beispiel, Angie, was du sagst. Hättest du jetzt einen gebrochenen Arm, würde es mir nicht schwerfallen, nach dem gebrochenen Arm zu fragen. Ich weiß aber, dass dein Thema jetzt anderswo lag. Deswegen frage ich dich einfach, wie geht es dir? Und wenn du mir keine Antwort geben möchtest, ist das auch in Ordnung.
Ja, oder wieder der schriftliche Weg, vielleicht mit einer Karte.
Auch
schön. Arbeitsplatz. Schön, dass du wieder da bist. Wenn du ein offenes Ohr brauchst, bin ich da oder sowas. Wenn man das fühlt, ne, wenn man das möchte.
Das ist das Entscheidende, wenn man es fühlt. Ich glaube, wir haben hier keinen Gesprächsleitfaden, auf den wir zurückgreifen können. Wir haben ein Bauchgefühl, was es zu thematisieren gilt.
Ja, und aber es auch zu hören, ne, und der Empathie auch gerne freien Lauf zu lassen und es nicht einzuschränken, weil man denkt, man spricht da nicht drüber oder es sind ja Kollegen oder was soll ich mich da jetzt auch noch reinhängen? Ich höre das ja schon, weißt du, das ist so dieses, klar, und viele sind miteinander befreundet, viele aber eben auch nicht, aber ich vielleicht so wirklich das Thema, was gilt es, was ruft die Empathie dazu raus?
Angie, und wir hatten 100 Briefe, wo uns geschrieben wurde, ich bin nach einer langen Erkrankung wieder im Büro und jeder fragt mich, wie es mir geht. Ich will dazu gar nichts sagen. Mhm. Und wir hatten 100 Briefe, da war jemand lange nicht im Büro und kommt zurück und sagt, keiner fragt, wie es mir geht. Das interessiert sich keiner für mich. Das, also es gibt da kein richtig und kein falsch. Wie mein Lebensgefährte ist ja nun Jurist im arbeitsrechtlichen Bereich und der hat mir gesagt, der eine versteht unter der Frage, wie geht es dir, ein aufrichtiges Interesse? Und der andere eine unzulässige Datenerhebung.
Das ist wahr. Wir beschließen die heutige Podcast-Folge mit unserer weiteren neuen Rubrik, wie ein positives Wort oder die Kommunikation mein Leben verändert hat oder Situation gerettet hat. Uns hat da geschrieben, die Maria, wann hat mir Kommunikation sehr geholfen? Hallo ihr beiden, ich habe alle Podcasts gehört und bin absoluter Fan von euch. Das mal vorweg, Kompliment. Nun zu eurer Frage, wann Kommunikation, in diesem Fall mir wirklich das Leben wieder lebenswert gemacht hat. Ich war vor 10 Jahren mit damals 52 Jahren, 2 Jahre davon ein Jahr super happy, mit einem persönlichkeitsgestörten Narzissten zusammen, der mich Hals über Kopf total ausgebrannt und ratlos nach einem chaotischen Urlaub verließ. Zukunftspläne etc. waren auf einmal nicht mehr relevant und meine Kinder hat er auch gegen mich ausgespielt. Es war ein seelischer Missbrauch, einfach nur schrecklich. Ich war zu nichts mehr in der Lage, war krankgeschrieben und erinnerte mich daran, dass wir auf der Arbeit ein Gesundheitsmanagement hatten und ich dort innerhalb von 2 Tagen einen Termin bei einem Psychologen bekommen habe. Ich war von 17 bis 20 Uhr bei ihm und habe mich danach nur durch die Worte des Psychologen wieder geliebt gefühlt, beziehungsweise es ging mir viel, viel besser. Ich bin seit 6 Jahren wieder in einer sehr glücklichen Partnerschaft. Ich hoffe, das passt zum Thema Kommunikation und die Macht von Worten.
Das ist ja wundervoll. Und es ist nicht nur die Macht von Worten. Mich hätte natürlich mal interessiert, was hat der Therapeut gesagt im Detail. Aber erstmal ganz lieben Dank,
genau, Maria. Sie schreibt das auch. Sie schreibt, der Psychologe hat gesagt, dass der Narzisst, also der Mann, eine Persönlichkeitsstörung hat und sie kommen darüber hinweg. Er hat ihr gesagt, sie bekommen wieder Lebensmut danach, wenn sie das hinter sich lassen und hat dann noch ein paar Sitzungen bei ihm quasi vollzogen und danach ging es ihr besser. Es war aber relativ schnell und klar durch die Kommunikation geregelt.
Sie kommen darüber hinweg, ist der Satz gewesen.
Ja.
Das ist ja fast das Pendant zu der ersten Geschichte, die ich erzählt habe, wo mein Arzt mir gesagt hat, Sie schaffen das.
Richtig.
Ist das toll. Und Maria, deswegen auch so toll, weil es mal ganz kurz die Sinnhaftigkeit vom betrieblichen Gesundheitsmanagement
total,
in einem halben Nebensatz.
Und der Bezug zur Arbeitsstelle mit so einem Thema.
Ja.
Und sie schreibt, ich erinnerte mich daran, dass wir auf der Arbeit ein Gesundheitsmanagement haben.
So, das nutzt können sich das mal gerade alle in Erinnerung rufen. Die haben nämlich alle Unternehmen, haben in irgendeiner Art und Weise ein Gesundheitsmanagement dahinter und manchmal auch direkte Ansprechpartner. Großartiges Beispiel, liebe Maria. Toll. Ich möchte ganz kurz noch ein Beispiel erzählen, was ich persönlich diese Woche in einem Podcast gehört habe. Ein dramatisches Beispiel und dennoch ein gutes Beispiel zum Thema, wie Kommunikation stattfinden kann. Und zwar hörte ich einen True Crime Podcast, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher es war, da ging es um den Einsturz von der Eisskilaufhalle in Bad Reichenhall vor 20 Jahren.
Erinnere ich mich dran.
Dunkel hatte ich das auch so in Erinnerung. Und es ging um eine Mutter, die da ihr 12-jähriges Kind verloren hat. Schlimmst anzunehmender Fall. Dramatisch. Und diese Mutter berichtete über die Podcasterin. Die war nicht selber live zu Gast, sondern über die Podcasterin. Und wie furchtbar das natürlich war, dieses Kind von jetzt auf gleich zu verlieren. Furchtbar. Und am nächsten Morgen, als sie wach geworden ist und gedacht hat, das schafft sie nicht, stand vor ihrer Türe die Nachbarin mit einer Gulaschsuppe. Mit einer selbstgemachten Gulaschsuppe. Ein Riesenpott. Und die Nachbarin hat gesagt, ich war hilflos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich dachte, essen müsst ihr irgendwann. Und das hat sie so in einem Nebensatz erzählt. Da ging es auch in dem Podcast gar nicht drum. Aber am Ende der Geschichte sagte sie nochmal, wenn ich so denke, was mir in dieser tiefen, dunklen Phase am meisten in Erinnerung geblieben ist, das meiste, was geholfen hat, war das auch diese Gulaschsuppe. Und das wollte ich nur mal so mitgeben, weil wir das auch sehr, sehr häufig gespiegelt bekommen. Was mache ich denn als Angehöriger, als Freund, als Nachbar, wenn ich mitbekomme, dass da was Schlimmes passiert ist? Möchte ich nur sagen, manchmal ist es eine Gulaschsuppe.
Ja, und manchmal sind auch Nachbarn nett.
Und manchmal sind auch Nachbarn nett.
Ganz so genau. Schließt sich der Kreis.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.